Der Anlass ist, ich war ja schon mal hier zu Gast. Da hat die Edition Filmmuseum begonnen damit, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und dem Filmmuseum München, eine Werkausgabe aller Filme, aller Spielfilme von Alexander Kluge und vieler seiner Fernsehproduktionen dabei beordnet, herauszugeben, Stück für Stück. Ich hatte ja schon das erste Exemplar davon vorgestellt und nun sind die alle erschienen und es gibt sozusagen noch obendrauf zum Schnäppchenpreis bei 2001 die Gesamtkollektion für 100 Euro zu
Ach so,
erstehen.
also die andere, diese weiße Ausgabe, die man ja jetzt als Hörer und Hörerin besonders gut sehen kann übers Radio, weiß also, ne? Man möge sich das vorstellen, die ist also auch komplett erschienen und zusätzlich dazu oder parallel dazu,
Ja,
die, aha,
also es
diese
scheint.
in einer Coffee Table Ausgabe wollte ich gerade sagen, also in einer DVD-Box sind jetzt, ist so eine Handvoll DVDs
Genau, also
mit Begleitbuch erschienen.
die haben sich das offensichtlich aufgeteilt. Wenn man alles zusammenkauft, dann muss man zu 2001 gehen oder das da im Versand beziehen und kriegt das dann eben sozusagen mit dem Preisabschlag. Man kann sich aber auch eben einzeln, beziehungsweise einzeln heißt dann immer Doppel-DVD, also zwei Spielfilme plus Beigaben, in dieser Edition Filmmusik bestellen. Die ist dann, glaube ich, ganz normal über den Buchhandel zu beziehen,
So
auch
ist
zu
es.
einem reasonable Preis. 20 Euro, glaube ich, das Stück.
Während die Box 99 Düsen kostet.
94.
98
Wir wollen jetzt nicht genau die Euros zählen,
natürlich.
darauf kommt es nicht an.
Also zieh mal den
Aber
Eintritt
man
in
bekommt
die beiden.
sozusagen dieselben DVDs in etwas anderer Verpackung. Und das ist natürlich ein harter Brocken. Ich habe die jetzt auch gerade erst vor 2 Wochen auf den Tisch gekriegt und so mal im Schnelldurchgang Sachen reingeguckt. Und ein Thema, deswegen kamen wir auf die Reflexion der Vergangenheit bei Kluge, was immer wiederkehrt, was sowohl bei seinen Texten wie auch bei den DVDs in den Filmen immer wiederkehrt, ist eben die deutsche Geschichte. Der Zweite Weltkrieg, aber eben halt bezeichnenderweise eigentlich immer eher so der Krieg und das Verderben, was über Deutschland gebrochen ist, mit dem, was Deutschland so gemacht hat und Hitler, der uns irgendwie. Der so ein bisschen so als der Verführer da immer noch dasteht, in einer reflektierteren Art, wie man das vielleicht so von ganz Platten sich vorstellt. Aber ich habe da immer so ein bisschen Unwohlsein bei der Art der Reflexion.
Das ist ja wie Guido
Und
Knopp.
naja, nicht, also das, ganz so weit würde ich nicht gehen.
Das ist ungerecht.
Das ist wirklich ungerecht. Ich habe so ein paar Töne auch mitgebracht aus einem seiner Filme. Der heißt
Die
die Archi
Partie.
die,
Ach
nee,
so.
die Als erstes die Artistin in der Zirkuskuppel, die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos von, ich glaube, 68. Zu dem Film kann man auch sagen, also er ist ohne Drehbuch gedreht worden. Man kann auch sagen, man merkt es dem Film an. Also er ist sehr, sehr episodenhaft. Wenn man es positiv ausdrückt, sehr komplex. Manche Leute sagen auch sehr verwirrend, ratlos. Und ist selber zu einer Zeit gedreht, das fand ich ganz interessant. Das habe ich heute nochmal, ich habe nochmal bei dem Rainer Stollmann nachgelesen. Das ist so ein bisschen einer von den Autoren, die sehr viel über Kluge geschrieben haben. Er hat das geschrieben, als er sich enttäuscht nach Ulm zurückgezogen hat, weil er in Berlin auf der Berlinale von Studenten mit Eiern beworfen worden ist. Und er lässt auch immer ja so ein bisschen, auch in dem Booklet zu diesem Ding, immer nochmal an einigen Stellen raushängen, dass er ja mit Adorno sozusagen auf Du und Du war, der ja auch so seine Probleme mit der Studentenbewegung und deren Sturm und Drang hatte. Und also in dieser Situation ist dieser Film auch gedreht als eine Art Selbstreflexion auch auf sein Künstlerdasein. Aber eben halt auch einer, der ansetzt, anfängt, gleich am Anfang Bilder hat von 39, dem Tag der deutschen Kunst, und sozusagen als Nazi-Aufmarsch. Und insofern diesen Bezug auch immer wieder reinholt zur Vergangenheit. Und jetzt hören wir mal einmal eine kurze Episode Ton.
Der Brand des Elefantenhauses von Chicago.
Alarm, Alarm, Feuer.
Wieder sagt der Direktor, es ist nur eine Übung, es ist nur scheinbar Feuer.
Die Dickhäuter, die das Feuer auf ihrer Haut spüren, sind verzweifelt.
Freiheit, sagte einer der Elefanten, bedeutet das Wagnis des Lebens. Nicht, weil sie die Befreiung von der Knechtschaft bedeutet, sondern weil das Wesen der menschlichen Freiheit in sich durch die gegenseitige, negative Beziehung zum anderen definiert ist.
Die Dickhäuter schwören,
Wir vergessen nichts.
Die Wunden des Geistes heilen, ohne dass Narben bleiben. Aber die Wunden des Körpers vergiften den Geist.
Die Dickhäuter schwören, wir vergessen nichts. Mündig ist der Elefant, wenn er seinen Feind bekämpft. Das ist der, der ihn nicht schützt, ihn aber dafür täglich ausnutzt.
Die Dickhäuter schwören, wir vergessen nichts.
Das werden wir den Feuerlöscher nicht vergessen und dem Direktor, der gerufen hat.
Es war nur Schein. Es war kein Schein.
Vergessen nicht
vielmehr, es war Feuerschein.
Die nicht brennen.
Die Wahrheit ist der Tag ist nah. Da ist kein Hitlerstaat mehr da.
Unsere Erinnerung an die Schmerzen und das Feuer müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken.
Die Faschisten, welche brennen, müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Die nicht brennen, aber auch nicht löschen, sind wie jene, welche brennen, müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Unsere Erinnerung an die Schmerzen und das Feuer müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Oder aber Rache, Rache. Aber der wird totgeschossen, der bei Rache wird betroffen. Lieber schießen als vergessen. Lieber in die See versenken.
Unsere Erinnerung an die Schmerzen und das Feuer müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Aber besser ist es, wenn wir lieber in die See versenken.
Ja, also vielleicht war da jetzt auch akustisch schon ein bisschen die Komplexität zu vermitteln und eben auch dieser Bezug, also diese Texte, die dann ineinander gesprochen worden, dazu kann man sozusagen als Hintergrundwissen auch noch sagen, ein Teil davon sind wohl Textfragmente von Flugblättern, die bei Stalingrad von sowjetischen Propagandatrupps über den Soldaten abgeworfen worden, wo eben nämlich gesagt worden, bald ist der Krieg vorbei und wohl dem, der das überlebt, gibt mal auf. Und das ist eben ein immer wiederkehrendes Motiv bei Kluge, immer dieses Stalingrad, aber Stalingrad eben immer als Katastrophe, nicht als Befreiung. Also ich meine, aus der linken Perspektive würde man ja erstmal sagen, Stalingrad, das ist der Wendepunkt, das ist die Hoffnung. Und bei Kluge ist es sozusagen immer der Untergang. Der natürlich nicht einfach nur betrauert wird als Untergang, aber immer als so ein Ereignis, als tragisches Ereignis, in dem sich sozusagen kulminiert der Irrweg, in dem man gegangen ist.
Aber wie kann man sowas als linke Position flott machen oder verkaufen?
Ja, das ist so die Frage. Also mir dreht sich dann ja immer so auch bei den Sachen, ich finde Kluge immer sehr spannend, so von der Art, wie er was macht, aber gerade immer, wenn es auf Deutschland kommt, das waren wir bei der Patriotin, wo ich heute noch vielleicht was zu sagen wollte, wird man das auch sehen. Also da gibt es dann ja auch diese Bilder im Luftschutzbunker, oben die britischen Bomber, unten die deutsche Frau mit Kind, wo ich mich auch frage, muss ich das? Es wird dann darüber thematisiert, das Problem sozusagen Krieg, die Maschinerie Krieg, die sozusagen da oben schwebt und dich bedroht und unten der einfache Mensch. Aber warum muss es sozusagen die einfache Deutsche sein und der britische Bomber? Also sozusagen, man hätte genauso gut die V2-Rakete über London nehmen können, um dieses Thema aufzugreifen. Und bei Kluge wird es aber eben immer schon auch verknüpft mit sozusagen einer Reflexion, einer Kritik oder einem Blick auf Kapitalismus. Dazu vielleicht kurz, als kurze Quinz, also oder davor muss man nicht sagen, also diese Leni Peikert ist sozusagen in diesem Film die Zirkusdirektorin, die versucht, einen Reformzirkus zu machen, Tiere mal authentisch darzustellen. Und eigentlich diesen Gedanken des Zirkus, der ja in der Französischen Revolution entstanden ist, als sozusagen Zeichen der Beherrschung des Menschen über die Natur, umzudrehen. Und scheitert damit eigentlich an verschiedenen Ansätzen. Zunächst versucht sie es halt so einfach selber ihren Zirkus aufzumachen mit Unterstützung von, meint sie muss von allen unterstützt werden, wird es nicht. Dann fängt sie eben an zu sagen, okay, ich muss als Kapitalistin handeln und zieht dann daraus die Quintessenz, die wir jetzt hören.
Liebt der Kapitalist, was er liebt und nicht, was ihm nützt, wird er von dem, was ist, nicht unterstützt.
Vielleicht als Quintessenz natürlich auch sowas wie eine Logik drin ist. Also das hatte ich auch gesagt, es geht auch um das Verhältnis Künstler im Kapitalismus. Und zu sagen, sozusagen, wie kann ich da als Künstler mich eigentlich behaupten? Es ist sozusagen immer auch ein Marktgeschäft. Und als Marktgeschäft, selbst wenn man sozusagen als Kapitalist agiert, muss man eben dann in der Logik des Kapitalismus agieren und kann nicht das machen, was man gerne möchte. Und auch damit scheitert sie. Es kriegt dann noch eine Wendung, um noch sozusagen eine dritte Ebene durchzuspielen. Das ist so ein bisschen sehr hanebüchen. Sie wird dann auf einmal noch Millionen erben, oder nicht Millionen, aber sie wird dann sozusagen erben, muss sich nicht um Geld kümmern, scheitert aber auch daran, weil sozusagen eben keiner dieser Reformzirkus eigentlich den Zirkus aufheben würde, den sie sich vorstellt. Mhm. Und macht dann das, was die Quintessenz sozusagen dann ja irgendwann auch eines Teils der Studentenbewegung war, den Marsch durch die Institutionen.
Zur Gehaltsgruppe 4a.
Mit großen Schritten macht man sich nur lächerlich. Aber mit lauter kleinen Schritten könnte ich Staatssekretärin im Auswärtigen Amt werden.
Ja.
Hannelore Huger, haben wir gehört.
Genau, das ist dann so ungefähr das Ende des Films, wo man sich auch fragt, oder interessanterweise das Ende des Films, der ist, glaube ich, von 68, also sozusagen, oder von 67, also da, wo eigentlich in der Studentenbewegung noch diskutiert worden ist, schafft zwei, drei, viele Vietnam. Und vielleicht auch bezeichnet eben für den Weg von Kluge, der sich auch wieder sozusagen zurückgezogen hat, aus diesem, also sozusagen dieser Art von Protest eben nicht so mitgetragen hat und selber ja auch einen Marsch durch die Institution gegangen ist und sozusagen jetzt Fernsehmacher ist mit DCTP und sozusagen versucht in dieser Institution Fernsehen ja durchaus nicht sehr fernsehgerechte im Sinne von durchhörbaren Sendeprogrammen Bruchstücke dort einzustreuen, was eben ja auch erstmal auf der Ebene auch hoch anzurechnen ist.
Und wir vom FSK tun ja auch das Unsere, diese Programme noch unhörbarer zu machen, indem relativ viele der oder einige Menschen aus dem Umfeld dieses Senders ja dort auch schon aufgetreten sind oder von ihm interviewt wurden und durchaus durch Thesinnen und Thesen durchaus zur Verwirrung der Menschheit beigetragen haben. Aber auch zur Aufklärung selbstverständlich. Ich würde gerne nochmal aber eine Lanze für Kluge brechen, und zwar aus zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil er eine spannende Brückenfigur ist, meiner Meinung nach, zwischen verschiedenen Generationen von Autoren. Also er gehört sicherlich eher, er ist eine Randfigur der Szene, die sich in der Gruppe 47 geballt hat, ist dort mit vielen Positionen nicht übereingekommen. Das war für ihn eine Generation, die war im Schnitt 10 Jahre älter als er. Die Kriegsteilnehmer, diese Generation hat er abgelehnt. Der hat einen kritischeren Blick verlangt. Und er ist allerdings, das hast du, Olaf, glaube ich, klar gemacht, den Ansprüchen der wiederum nachfolgenden Generation, die wiederum 10 Jahre jünger sind als er, die in den Anfang der 40er geboren sind, die dann Ende der 60er eben in den Universitäten waren, genügt seine Position eben auch nicht. Aber ich finde gerade diese Brückenfunktion dieser Generation eigentlich auch ganz spannend, weil sie eben sich daran ganz viel zeigt. Und das Zweite, was ich nochmal nachfragen wollte, auch weil Dagmar danach gefragt hat, ich würde dem Deutschlanddiskurs, also das aufgrund einiger anderer Filme, also das finde ich jetzt, müsste man jetzt nochmal, gerade weil jetzt eben diese ganze Box vorliegt, müsste man das nochmal ein bisschen deutlicher machen, ein bisschen mehr auswalzen oder ausweiten, das Korpus der Sachen, den man sich da anguckt. Denn ich glaube, dass man dann ein differenzierteres Bild kriegen würde. Also natürlich, die Beispiele, die du genannt hast, stimmen alle. Aber ich glaube, man findet auch andere Beispiele für eine andere Praxis, für andere Vorgehensweisen, für andere Bilder. Und diese Praxis von oben und unten ist in der Patriotin ja eine, generell so als Gesellschaftskritik betreibt. Es gibt ja diese wunderbaren Szenen, wo Hannelore Hoger als Gabi Teichert den SPD-Parteitag versucht zu sprengen. Und das sind großartige Sachen, also gibt es großartige Sequenzen. Und natürlich ist die Frage, warum sind es englische Bomber und deutsche Städte, aber er sagt auch in dem Film sehr deutlich zum Beispiel, dass die Nazis versuchen, dieses Prinzip von Herrschaft von oben und möglichst Ausrottung jeder widerständigen Praxis von unten natürlich perfektioniert haben. Und das Thema Stalingrad, das darf man, glaube ich, eine eigene Sendung zu machen. Das ist irgendwie Super Patriotin, das wäre so eine schöne Sendung, aber ja, so viel erstmal vielleicht dazu.
Ja, eigentlich wollte ich die Patriotin ja auch nochmal für einen extra Beitrag
bereithalten. Wir sollten vielleicht auch mal einen FSK-Filmabend zur Patriotin machen, aber das können wir gleich besprechen, nach der Sendung. Ist eigentlich Deutschland im Herbst auch mit in dieser Box
enthalten? Ist da auch mit drin, ja.
Ah, okay.
Also es sind auch die Mannschaftsproduktionen von ihm drin, auch der Kandidat zu Strauß. Also es ist schon wirklich sehr komplett und sehr viel spannendes Material. Ich wollte ihn jetzt auch gar nicht einfach nur runter machen. Also gerade die Patriotin ist für mich jetzt, sag ich mal, lebensbiografisch. Das ist, glaube ich, der erste Film, den ich von ihm noch selber Schüler gesehen habe. Und ich war total begeistert. Bin sofort zu 2001 gelaufen und habe mir damals, gab es das Buch dazu gekauft. Das gibt es jetzt übrigens auch auf der DVD als PDF mit dabei. Das ist sonst ja vergriffen. Und also mich hat das total angesprochen, weil da genau dieses Oben-Unten angesprochen worden ist, weil das Thema Berufsverbote dort angesprochen wird. Also sozusagen ganz viel. Und das ist ja, also mir ging es gerade an dem Punkt, glaube ich, dieses Problem, dass ich den einen, und vielleicht ist es wirklich ein Generationenproblem sozusagen, oder welche Erlebnisse hat er, an denen er aufarbeitet? Er fordert ja immer die Aufarbeitung ein. Also das muss man ja sagen. Er ist keiner, der irgendwas leugnet, im Sinne so, oder der sagt, verdrängt, denkt nicht dran, sondern eigentlich immer einfordert, zu sagen, diese Geschichte, wenn wir sie, also Trauerarbeit ist ja, glaube ich, bei ihm wirklich dann so dieser Begriff. Also wenn man sozusagen nicht in Deutschland sich mit dieser Geschichte beschäftigt, dann lastet sie immer auf einem so. Aber das Motiv ist trotzdem, wo ich dann immer das Problem habe, ist, dass dann doch irgendwie immer wieder so eine Position aufgebaut wird, eben die Nazis, Hitler, die uns Deutsche, die wir eigentlich was anderes wollten, in was hineingedrängt haben. Und sozusagen diese Perspektive, da nochmal stärker zu gucken, was hat das sozusagen auch mit deutschem Geist jenseits von Hitler, also welcher deutsche Geist hat Hitler möglich gemacht, so rum zu fragen. Das ist so eine Stelle, die mir bei ihm immer fehlt. Und da passt vielleicht, also ich habe zumindest noch mal kurz, also die Patriotin sollte man vielleicht wirklich mal einen FSK-Filmabend machen und noch mal ausführlicher betrachten. Ich habe noch mal einfach das Intro kurz reingespielt.
Gabi Teichert, Geschichtslehrerin in Hessen, eine Patriotin. Das heißt, sie nimmt Anteil an allen Toten des Reiches.
Das war schon die kurze Intro zur Charakterisierung eben der Hauptdarstellerin da, auch wieder Hannelore Hoger als Gabi Teichert, Geschichtslehrerin, diese Definition von Patriotismus und sozusagen, und das finde ich dann schon zum Beispiel auch ein Problem, wenn ich den Film heute nochmal anschaue, alle Toten des Reiches, was heißt das zum Beispiel bezogen auf die Shoah? Die taucht in dem Film nicht auf. Die Toten des Reiches, das sind die deutschen Gefallenen. Da kann man jetzt vielleicht nochmal ein weiteres Stück nehmen, hier die 5 als Einspieler.
Moment, es regt sich wieder.
Kannst du gleich mitkommen.
Gut. Okay. Ich bin das Knie, das übrig ist von obergefreiten Wielands Bein oder Körper oder dem ganzen Mann, zu dem ich früher gehörte, bis er am 29. Januar 1943 in Stalingrad gefallen ist, im Nordkessel. Ich bin übrig und ich möchte einiges richtigstellen und durcheile die Welt und spreche zugleich für den ganzen obergefreiten Wieland mit, denn niemand ist einfach nur tot, wenn er stirbt.
Einspruch. Ich habe diese Sequenzen immer ganz anders gelesen. Also alle Toten des Reiches sind alle Toten des Reiches, sind alle Toten, sind alle Bürgerinnen und Bürger des, zumindest erstmal des Deutschen Reiches. Und die ist sozusagen als deutscher Geschichtslehrerin, die erstmal geht. Man muss ja auch den Film Kontext des Filmes angucken, dass Gabi Teichert sich gegen eine bestimmte Praxis der Unterrichtspraxis, der Vermittlung der Zeit 33 bis 45 erstmal wendet. Dann geht es um die Frage des Patriotismus. Also es geht jetzt nicht darum, es geht jetzt nicht um das Bild von Geschichte, was vermittelt wird, sondern was bedeutet das für mich, Deutsche zu sein, also sich mit Deutschsein zu beschäftigen. Das heißt, es geht nicht um Holocaust-Opfer, Shoah-Opfer anderer Länder zunächst erstmal. Das ist erstmal nicht die Ausgangsfrage dieses Filmes. Das nicht sozusagen bei dem Graben in Geschichte, was Gabi Teichert dann unternimmt, nicht auch der Blick sich weitet auf die internationalere Perspektive, die Shoah ja eben auch hat und der Zweite Weltkrieg. Das ist, glaube ich, noch gar nicht gesagt, sondern es geht tatsächlich um diese Frage, du hast es mit dem Stichwort Berufsbeamten oder Berufsverbote angesprochen, da ist der Begriff des Patriotismus einfach ein ganz zentraler und sich unpatriotisch zu verhalten war einfach ein ganz wesentliches Argument, ob es nun legal oder subkutan in dieser ganzen Berufsverbotsdebatte. Und darüber erklärt sich dieser Begriff des Patriotismus. Man muss ja auch nochmal erklären, dass diese Figur sich ja auch über mehrere Filme hinweg entwickelt. Und eigentlich ist diese Kiste, das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, natürlich auch nochmal eine große Verbeugung vor der frühen Filmkarriere oder der langen Filmkarriere von Hannelore Hoger im Werk von Alexander Kluge, die ja dadurch auch irgendwie eine ganz, ganz große und ganz wichtige ikonische Figur des deutschen Films der 70er und 80er Jahre wurde. Und mit der zusammen er ja ganz viele dieser Rollen entwickelt hat. Und insofern würde ich da gerne irgendwie, ja, aber das ist vielleicht hier auch nicht der, nur nicht Raum und Zeit. Für mich ist da fehlen da Zwischentöne, in dem, wie du es jetzt beschreibst, in dem für mich fehlen da Differenzierungen.
Vielleicht muss man das wirklich dabei belassen. Also ich finde, also für mich sind das dann eben einfach offene Fragen, die mir, also ich versuche das ja auch zu, also für mich war das eben wirklich dieses Erlebnis, den Film nach 20 Jahren nochmal wieder zu sehen, in super gute Erinnerung gehabt zu haben, zu sagen, oh ja, damit will ich was machen, und dann irgendwie davor zurückzuschrecken, zu sagen, Moment mal, vor dem Hintergrund, was ich heute diskutiere, frage ich mich, und das finde ich, also das ist eine Frage, die man dann tatsächlich intensiv diskutieren müsste, inwieweit ist die Position, die er da produziert hat, nicht eine, die durchaus auch als Vorlage für sowas wie einen Historikerstreit funktionieren kann, weil sie also sozusagen, also so wie du es jetzt sagst, dann vielleicht einschließt die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens, aber sozusagen, wenn ich mich mit Deutschland beschäftige, dann ist es doch nicht nur eine Frage der Internationalisierung dieser Frage, mich damit zu beschäftigen, wie viele Millionen Menschen sozusagen als deutsche Politik von Deutschen ermordet worden sind. Wo ich sagen würde, die muss ich dann doch reinnehmen, wenn ich irgendwie von Toten rede.
Ich glaube, das können wir hier nicht lösen. Fakt ist nur, dass man sich den Film vielleicht nochmal unter dieser Fragestellung genau angucken muss. Und das spricht ja auch für den Film, wenn man wie über einen guten theoretischen Text auch tatsächlich verschiedene Positionen daran abarbeiten kann.
Genau, ja, nee, also deswegen, also ich bin unbedingt auch ein Fan von Kluge. Sonst hätte ich das hier jetzt nicht mitgebracht und vorgestellt. Also dafür ist auch die Edition, nochmal auf die Edition zu kommen, wirklich toll, weil sie eben auch wirklich Material an die Hand gibt. Also da sind eben immer nochmal auch, also sozusagen über Zeitsprünge nochmal kürzere Beiträge, die wirklich sinnvoll zugeordnet sind zu diesen DVDs, sodass man auch nochmal gucken kann, wie wird ein Thema eben wieder aufgegriffen. Oder was du sagtest, man kann sozusagen auch nochmal Hannelore Hoher durch die Filme fahren.
Und was ist denn von seinen Fernseharbeiten dabei? Also diese DCTP-Sachen sind jetzt nicht dabei, ne?
Doch, da sind auch von der DCTP, also es sind praktisch...
Aber eine Auswahl dann, oder?
Ja, eine Auswahl. Es ist jetzt nicht da, hat es nicht den Komplettheitsanspruch. Mhm. Aber es ist eben zum Beispiel, wenn du jetzt hier die Patriotin nimmst, man kann das ja mal, hier habe ich die gerade richtig gegriffen, Deutschland, der Herbst und die Patriotin. Dann ist da eben halt nochmal 100 Jahre deutscher Reihen, so ein Kurzfilm, der sozusagen aus Fernseharbeit ist, und die Menschen, die das Stauferjahr vorbereiten, also sozusagen zwei Filme, die dann nochmal irgendwie sich auch mit deutscher Geschichte, Deutschtum auseinandersetzen. Und es gibt auch nur, also im hinteren Teil dieser DVD-Reihe, gibt es sozusagen auch DVDs, die eigentlich nur noch so aus kurz- und mittellangen Filmen bestehen.
Und dieses Booklet, was dabei ist, ist das die Sammlung der Booklets aus der anderen Edition sozusagen? Da gibt es dann Infos zu jedem dieser Filme?
Ja.
Und eine Erklärung, unter welchen Kriterien das ausgewählt wurde?
Also von dieser anderen Edition habe ich ja sozusagen nur den ersten Band. Mhm. Und da ist es so, dass es Überschneidungen gibt, ein, zwei Texte, und aber auch in dem ersten, also hier ein Text drin ist in der Einzeledition,
Der Weißen gegenüber der Schwarz-Roten.
In der Schwarz-Roten in dem Booklet nicht drin ist. Mhm. Okay. Andererseits habe ich den Eindruck, dass in dem Booklet halt auch wieder andere Sachen drin sind. Also das ist schon eine eigene Zusammenstellung so kurzweilig durchzublättern. Also das kann man natürlich jetzt auch übers Radio nicht sehen. Ich blätter das hier mal allen vor. mit kleinen Bildchen und so Zitatschnipseln. Also letzten Endes auch an die Technik angelegt.
Die Ästhetik auch der Filmbücher angefangen.
Genau. Ja.
So, die früher eben bei 2001 schon erschienen sind.
Genau. Und hinten gibt es halt nochmal sozusagen alphabetisch alle Filme und dann auch nochmal kurze Porträts von ausgewählten eben Leuten, mit denen Kluge immer viel in seinen Filmen zusammengearbeitet haben. Ne? Alfred Edel, also einer seiner Schauspieler, Hannelore Hoger natürlich, Thomas Mauch, der Kameramann, einer von den beiden, Beate Meinker-Jellinghaus, die Cutterin, die ganz entscheidend seine Filme mitgeprägt hat und so.
Was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte zu erwähnen, ist, dass diese Box mit diversen Untertiteln geliefert wird, unter anderem Englisch, Französisch, glaube ich, gab es.
Ich glaube, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch oder sowas.
Ja, Russisch, glaube ich. Also jedenfalls eine ganze Menge.
Also wirklich, man kann damit durch die Welt reisen und anderen Leuten zeigen, was Kulturgut aus Deutschland ist.
Wollen wir hoffen, dass die Edition Filmmuseum auch in Zukunft eine Box zu Helke Sander rausgibt? Oder ist die schon erschienen? Gab es nicht eine Helke Sander DVD-Box? Nee,
wir hatten uns doch mal darüber unterhalten, dass diese Filmedition sehr männerlastig ist.
Ich glaube,
es gibt dokumentarische Filme 31 bis 33 von Ella Bergmann-Michel. Das ist, glaube ich, die einzige Frau, die hier auftaucht in der ganzen Reihe. Aber vielleicht ist das eine Anregung, die aufgenommen wird.
Da gibt es ja noch eine Menge zu tun.
Also es gibt noch eine Reihe von
Filmemacherinnen. Es gab ja jahrelang überhaupt, also um nochmal irgendwie zu sagen, wie froh wir eigentlich sind, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Nicht nur war es jahrelang unmöglich, diese Dinge mit Untertiteln zu bekommen, überhaupt viele dieser Dinge waren überhaupt nicht greifbar, weil dann sind es noch illegalsten Kopien. Und auch ist dieses Ding überhaupt erst möglich geworden zu Kluges, was war es, 75. Geburtstag im letzten Jahr, wo dann nochmal auch wirklich aufgrund des hohen Images dieser beteiligten Institutionen gesagt wurde, so, und jetzt machen wir das einfach mal. Denn ansonsten sind es ja ganz, ganz oft ja auch Rechtefragen, weil dann Dritte, Vierte, Fünfte an solchen Filmen noch Rechte halten.
Oder er bestimmte Archivaufnahmen da eingeschnipselt
hat. Genau, oder bestimmte Archivaufnahmen, die sonst nicht freigegeben werden. Und dass das überhaupt entstanden ist, das ist einfach schon mal ein Riesengewinn. Also insofern irgendwie, und wir werden auf diesem Sender weiterhin kräftig sowohl an seinem Denkmal rütteln, wie auch am Denkmal bauen.